Zündholz, der überschätzte Podcast. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin. Ein Teil der Themen könnte Sie verunsichern oder vielleicht sogar auch Ihre Gefühle beleidigen.
Liebe Zündholz-Hörerinnen und Zündholz-Hörer, es ist beschämend für unser Land, dass wir so lange schon keine Folge mehr gepostet haben. Das geht so nicht.
Richtig. Frau Müller hat jetzt gerade versucht, den März zu machen. Das ist nicht so ganz geglückt. Gab so eine leichten Anflug von Fremdscham.
Ja, aber ist dir das mal aufgefallen, wenn der jetzt, der veröffentlicht ja aktuell immer sehr viele Videos, die so staatstragend sind, ne, wo er, glaube ich, so eine Rede an den Nationen halt schon mal probt. Wie ein Kind, das sich darauf freut, irgendwann mal vielleicht Kanzler zu werden. Er redet aktuell genau so, immer so. Die Silben betonen, weil wichtige Wörter.
Der Typ ist an so vielen Stellen eigentlich eine Vollkatastrophe, unter anderem rhetorisch, immer nur auf Angriff. Klar, weil wenn man ihn angreift, kippt er gleich zusammen, wird fragil oder ist es und lässt das entsprechend dann raus. Also ich halte ihn offen gesagt wirklich für eine Gefahr für Deutschland. Vor allen Dingen, wir haben ja auch jetzt gehört, Frau Merkel hat doch gesagt, wenn man mit einem Trump zusammenkommt, dann gibt es immer die Situation, in der er Trump dann versucht, irgendwie was Kompetitives zu finden. Also wo ist er besser als das Gegenüber?
Genau, es muss einen Sieger geben. Es gibt kein gemeinschaftlich miteinander arbeiten, ja.
Genau. Ich weiß nicht, ob das fragile Ego eines Merz da der richtige Gegenpart ist, weil das wird eine Katastrophe geben. Also wirklich. Deshalb, Leute, wir können es noch verhindern. 90 Tage knapp haben wir noch. Aber bevor wir dazu kommen, wollen wir eigentlich noch was ganz anderes im Intro bringen, weil wir wollten eigentlich mal einen Zwischenstand geben, was ist eigentlich aus BDCC geworden, unserem Bündnis demokratischer Content Creator.
Ja, und ihr merkt, also ich habe es ja selbst angesprochen gerade, es ist beschämend, dass wir so lange keine neue Folge hier online gestellt haben. Es liegt unter anderem daran, dass auch unsere Tage, also wir haben einen Antrag gestellt, aber unsere Tage können trotzdem nicht verlängert werden. Auch die haben nur 24 Stunden. Und BDCC, ich habe jetzt mal den Scherz gemacht in den letzten Tagen, wir haben jetzt plötzlich ein mittelständisches Unternehmen uns aus dem Boden gestampft mit hunderten Mitarbeitern. Und also das frisst natürlich unheimlich viel Zeit neben unserem Vollzeitjob, den wir auch noch haben und mit dem wir übrigens Geld verdienen, hiermit ja nichts. Macht uns unheimlich viel Spaß, aber klar, es ist sehr, sehr viel zu organisieren und wir haben aber wahnsinnig viele tolle Gruppen schon. Ne? Wir haben ja alle in Juristen eingeteilt, in Texter, Fotografen, Leute, die einfach Zeit haben, um bei Aktionen mitzumachen, was auch unheimlich viel wert ist, sicherlich die größte Gruppe. Und da haben wir ja schon das ein oder andere gestartet.
Da muss man sagen, ich bin überrascht, wie viele da so sagen, ich mache einfach jetzt mal mit. Und meine Befürchtung war ja, dass gerade so die dann so ein bisschen aktiver sind, sind ja dann auch mal gleich alles ein bisschen besserwisserischer unterwegs. Ich erinnere an dieses tolle Bild, was ich mal gesehen habe. So eine Art Schild, wo dann drauf stand, hier geht's lang zum Klugscheißer-Treffen. Und dann stand da 50 Meter und da hat das einer durchgestrichen und irgendwie 48,7 Meter geschrieben. Und manchmal hat man ja den Eindruck, in so gerade eher linkeren Kreisen vielleicht, dass dann eben der eine ist immer ein bisschen besser ist als der andere. Das ist zum Glück bei uns anders. Wir haben wirklich sehr pragmatisch orientierte Menschen, die einfach mitmachen wollen, die sich teilweise sogar beklagen, dass wir sie nicht schnell genug dann in die Gruppen einteilen. Aber wie gesagt, die 24 Stunden am Tag, die haben wir halt auch nur zur Verfügung. Aber insgesamt schon spannend, was sich da bewegt und was wir da auch gerade, sogar eine Gruppe einer Universität macht jetzt mit. Was die genau machen, verraten wir noch nicht. Man kann sowas, wenn man will, sogar in Lehrpläne oder zumindest parallel dazu in Lehre einarbeiten.
Naja, jedenfalls haben wir jetzt gerade Fotografen, die an einem spannenden Thema arbeiten. Dann haben wir Texter, die schon das nächste losgetextet haben. Unsere Zeitgruppe hat schon extrem fleißig Briefe verschickt, also ganz viele sogar handgeschrieben. Das war auch richtig toll, also in dem Fall an den Thüringer Landtag, weil da doch einige CDU-Politiker überlegt haben, mit der AfD zusammenzuarbeiten. Und die nächste Briefaktion steht auch schon ins Haus. Und natürlich ist das nicht alles. Ein paar Sachen müssen halt ein bisschen intensiver organisiert werden. Und nicht alles sieht man direkt von vorne. Das wäre nämlich sehr unklug, wenn wir da schon den Zunder rausnehmen würden aus den einzelnen Sachen. Aber seid euch gewiss, wir brainstormen mit sehr vielen verschiedenen Leuten, haben auch schon viele Zooms gehabt und da stehen ganz viele tolle Projekte ins Haus. Und die Bundestagswahl ist in gut 90 Tagen. Ein bisschen Zeit haben wir noch. In politischer Zeit übrigens extrem viel Zeit, dass da noch, wer weiß, was aus dem Hut gezaubert wird. Das kann ja noch eine Woche vor Wahl auch sein. Andererseits dann auch wieder wenig Zeit, deswegen gut, dass wir uns jetzt alle zusammengefunden haben.
Finger verbrannt.
Und obwohl es noch so lange hin ist bis zum Wahltag, ist es jetzt schon sehr abstrus geworden, denn Herr Merz hat tatsächlich seine feministische Ader entdeckt. Er musste lange suchen und sagen wir mal so als Spoiler, es ist ihm nicht wirklich gelungen, sie zu finden. Aber er hat sich zumindest sehr, sehr bemüht, in einem Video mal das Thema Gewalt gegen Frauen zu thematisieren. Frauenhäuser seien ja total überfüllt und entsprechend nicht finanziert und das sei ein Riesenskandal, natürlich auch wieder ein Skandal der Ampel. Muss man sich auch im Stillen fragen. Also erstens weiß er nicht, wie lange dieses Problem schon besteht. Es besteht schon seitdem CDU an der Macht war. Und weiß er nicht auch, dass das vor allen Dingen Länder, Kommunen und Sozialträger sind, die solche Frauenhäuser entsprechend finanzieren. Und gerade die wurden unter anderem in den letzten Jahren durch die Schuldenbremse, die er ja gerade nicht aufweichen wollte, der Herr Merz, ordentlich in den Schwitzkasten genommen. Und jetzt kann ich mir nicht vorstellen, ja, wie das jetzt auf einmal gehen soll. Vor allen Dingen, weil viele Kommunen, wenn sie es kommunale Träger sind, natürlich auch sagen, Moment mal, bevor wir jetzt hier dafür Gelder frei machen, machen wir es lieber erstmal für, was weiß ich, Schwimmhallen oder Turnhallen oder was weiß ich was. Denn auch da sitzen ja Politiker, die wieder gewählt werden wollen. Also ich habe nicht den Eindruck, dass er überblickt, was das für ein Thema ist. Mal abgesehen von den tatsächlichen Fällen, die da dann Zuflucht suchen. Ich glaube, da weiß er auch überhaupt nicht, was Gewalt an Frauen alles bedeuten kann.
Viel spannender. Ich glaube, das gesamte Wahlkampfteam von Merz weiß nicht, was es bedeutet, weil ich mir fast sicher bin, dass da sehr viele Männer vertreten sind. Weil ich glaube nicht, dass da irgendeine Frau nochmal, also zumindest keine Frau, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, da nochmal drüber geguckt hat. Also das war so schlecht gemacht. Also man muss ja auch erstmal sagen, diese Ampelanschuldigung, dass sie überhaupt da reingefunden hat, während es eigentlich ein Thema ist, was man jetzt mal gerade bitte nicht nur für den Wahlkampf instrumentalisieren sollte oder wenn, dann wenigstens clever instrumentalisieren, nicht direkt noch so die Ampel da reinbauen. Das ist eine totale Frechheit. Genau, aber die Ampel hat ja tatsächlich das Gewalthilfegesetz erarbeitet, was jetzt noch vor der Wahl hätte eigentlich, also hätte man darüber abstimmen sollen, dass auch Bundesgelder eben endlich genutzt werden können, um zum Beispiel Frauenhäuser zu finanzieren. Wer hatte jetzt zuletzt gesagt, dass er rein gar nichts mehr macht und nicht zur Tagesordnung zurückkehren möchte, bevor nicht die Vertrauensfrage sofort gestellt wird von Herrn Scholz? Das war der liebe Herr Merz. Dem war das scheißegal, welche Gesetze da noch abgestimmt werden sollten. Ja, und jetzt einfach nur, weil Internationaler Tag für Gewalt gegen Frauen war, hat sich das Wahlkampfteam gedacht, ach, das wäre doch eine gute Idee, wenn wir dazu jetzt was machen, weil der Herr Merz kommt doch so schlecht bei Frauen an, also besetzen wir das Thema halbherzig. Nachdem ja nur ein paar Tage vorher gesagt wurde, erstmal von seinem Kollegen aus Köln, dass Frauen eventuell das Wahlrecht ja entzogen werden sollte, weil die zu emotional sind und dann lieber den Herrn Habeck wählen wollen. Dann wurde ja seitens eines anderen Parteimitglieds an die Presse rausgegeben, dass da gerade eine Schmutzkampagne läuft seitens der SPD, weil das kann ja gar nicht sein, dass sich online so viele Frauen gegen Merz aussprechen. Es gibt ja inzwischen übrigens den Hashtag Frauen gegen Merz, auch gerne mal nachgucken. Und das muss ja seitens der SPD passieren, weil Frauen können ja sonst auch nicht selbst irgendeine Meinung haben und das dann posten. Wurde inzwischen wieder revidiert, wurde zurückgezogen und unter anderem Fokus hat ja auch eine allgemeine Entschuldigung rausgegeben, dass das falsche Fakten waren, auch spannend. Ja, und jetzt halt das hier noch on top und man denkt sich, wie wenig will der sich denn noch mit Frauen auseinandersetzen?
Ja, vor allen Dingen, er war ja der, der auch unter anderem gegen das Gesetz oder gegen den Erlass gevotet hat, wonach Menschen vor Praxen, die abtreiben, da nicht mehr sich aufbauen dürfen und quasi die dann da zur Abtreibung kommen, entsprechend einschüchtern dürfen. Da hat er einfach mal dagegen gestimmt, dass das, ich glaube, die dürfen jetzt nur noch 100 Meter von so einer Praxis entfernt oder was weiß ich irgendwie auftreten. Und ich frage mich, an wie vielen Stellen hat er denn in seiner Geschichte schon wirklich deutlichst gegen Frauen gearbeitet? Und alleine, was ich jetzt bei Gilda Sahebi entdeckt habe, alleine wer jetzt aktuell das Bundestagswahlprogramm der Union finalisiert, das ist auch sehr bezeichnend, sie hat das nämlich aus der SZ, also aus der Süddeutschen Zeitung, und demnach sind das genau 4 Männer. Carsten Lindemann, Thorsten Frey, Martin Huber und Alexander Dobrindt. Also die tun noch nicht mal so, als würden sie irgendwie ein breites Spektrum der Gesellschaft abholen bei diesem Programm. Das sind wirklich 4 alte, weiße Männer und selbst ein Carsten Linnemann, der ja vermeintlich so mittelalt ist, ist ein alter, weißer Mann, weil es einfach, also von der ganzen Einstellung, von dem ganzen Setting her ist der Mann unter aller Kanone.
Und dazu muss man ja auch sagen, wenn man sich das Kabinett anschaut, also unter Merz ist ja alles so ein bisschen weiter nach rechts gewandert in der CDU. Und tatsächlich ausgerechnet die, die Merz da so als seine Top-Kandidaten aufruft, die haben sich doch unter anderem mit Trumps Wahlkampfteam auch im Sommer getroffen. Also da sieht man ja sehr viele Gemeinsamkeiten, hat Jens Spahn übrigens unter anderem gesagt. Und wenn man jetzt sagt, ja, die CDU, die haben doch auch Frauen, die auch schon mal was zu Frauenthemen machen, wie zum Beispiel Doro Bär. Ja, da auch gerne mal googeln. Doro Bär war unter anderem auch in den USA, um sich mit republikanischen Hardlinern zu treffen, ist absolut gegen Abtreibung, also nimmt jedes kleine Fünkchen an News zum Anlass zu diesem Thema, um nochmal zu sagen, wie kriminell das ist, auch wenn das gerade gar nicht das Thema ist, ist auch gegen die Abschaffung von 218. Also jetzt muss man wirklich mal überlegen, welche Truppe man sich da ins Amt hieft. Nicht nur den Herrn Merz, sondern eben die ganzen Leute um ihn drumherum, die auch alle nicht wirklich viel für Frauenthemen übrig haben oder zum Thema Gleichberechtigung.
Und das muss man sich eh mal wieder fragen. Bei Habeck wird immer alles auf Habeck bezogen. Ne? Der Habeck, oh Gott, das geht doch gar nicht. Aber ganz ehrlich, und dann sagen natürlich auch viele, ja, der Merz, der geht auch nicht. Und trotzdem sagen sie, ja, aber wer soll es denn machen außer die CDU? Und dann denke ich, es ist ja bei der CDU nicht nur Merz, der eine absolute Katastrophe ist. Spahn, Dobrindt, Bär, Klöckner, dieser Frei, ja, Frei von Verstand, das sind doch alles Menschen, denen überlässt du doch nicht dein eigenes Kind oder deinen eigenen Hund, ja, geschweige denn irgendwie die Verantwortung für dieses Land. Also viele davon haben sie schon deutlich verwirkt und wenn die nochmals an die Macht kommen, ist doch auch wirklich das Leistungsprinzip der CDU ad absurdum geführt, weil die haben deutliche Quatschleistung gebracht. Also speziell natürlich Herr Spahn, Frau Klöckner, Frau Bär, Herr Dobrindt, der Dobrindt Verkehrsmensch damals. Das ganze Chaos, was wir jetzt im Verkehr haben, hängt mit solchen Leuten ursächlichst zusammen. Und dass der Herr Spahn das Gesundheitssystem kaputt gemacht hat, also natürlich auch viele seiner Vorgänger, aber er hätte in der Pandemie die historische Chance gehabt, da mal Reset zu drücken und zu sagen, so, wir drehen das jetzt mal hier nochmal auf links. Weil, und ich meine, das hätten, glaube ich, viele mitgemacht, weil natürlich entsprechend auch so ein Window of Opportunity war, um solche Sachen dann auch mal durchzubringen. Aber das hat er nicht gemacht. Da hat er sich lieber ausrechnen lassen, welche Chancen er hat, Kanzlerkandidat zu werden. Also alles in allem eine Vollkatastrophe, die nicht nur auf Merz zu beziehen ist. Aber Merz ist natürlich nochmal eine ganz spezielle Kanone.
Jetzt muss man auch sagen, unter diesem Merz-Video, wo er sich zum Thema Gewalt gegen Frauen ausgesprochen hat, ne, dass das ja beschämend für unser Land ist, sind ja durchweg negative Kommentare. Also man muss wirklich suchen, um einen positiven zu finden. Da sind sehr viele Frauen, die sich auch tierisch aufregen darüber. Es ist aber auch handwerklich einfach extrem schlecht gemacht. Also jetzt allein aus Marketing-PR-Sicht, wie er da so weit weg von der Kamera steht, in seinem Anzug und Krawatte, die Hände so zusammen und dann total emotionslos diesen Text runterrattert. Ich meine, Robert Habeck hat auch ein Video dazu veröffentlicht und egal, wen von beiden man jetzt besser findet, muss man einfach sagen, Habeck war näher an der Kamera, hat dabei gesessen, hat irgendwie eindringlich geredet, hat auch gesagt, das ist ein Problem, was eben nicht nur ein Problem für Opfer ist, sondern wir müssen auch über die Täter sprechen und er als Mann spricht sich jetzt auch mal aus, dass man da halt was, das angehen muss. Und das sind Sachen, die man hören will. Also Merz hat jetzt nicht nur die Frauen angepisst, weil er Friedrich Merz ist, sondern weil er sich so verhalten hat bei diesem Thema. Das hätte man wirklich nicht schlechter angehen können und ich muss einfach sagen, Wahlkampfteam von Merz, absolut schlecht gemacht. Müsste man vielleicht mal drüber reden, ob man das nicht mal austauschen sollte.
Das stimmt. Also man sieht halt, du kannst einen 70-Jährigen, so wie Merz fast ist, nicht mehr großartig umholen. Der ist halt mit jedem DNA-Strang, ist der halt das, was er ist. Und deshalb ist es auch völlig lächerlich, den noch irgendwie als Feministen darzustellen. Er soll sich mal lieber auf das konzentrieren, was er kann. Aber ja, was kann er eigentlich?
Strohfeuer.
Ja, und wenn man allen immer so glauben möchte, dann kann ja Merz vor allen Dingen Wirtschaft, ja, und dann kann ja auch die CDU Wirtschaft.
Ist das nicht Wahnsinn, wie schnell wir uns immer beeindrucken lassen, nur weil jemand irgendwo mal einen Job hatte in der Wirtschaft? Ich meine, Aufsichtsrat war es jetzt auch, ne? Das war jetzt nicht so, als hätte der operativ irgendwas da gemacht.
Ich wollte gerade sagen.
Und das ist ja, das Witzige ist ja, genau das Gleiche wurde bei Trump früher immer gesagt. Ja, aber der kennt sich wenigstens in der Wirtschaft aus, während der verdammt viele Schulden einfach nur hat.
Ja, der hat Schulden und vor allem, der hat ja sein entsprechendes Kapital auch, glaube ich, in den letzten Jahren fast halbiert. Also ganz ehrlich, wer so wirtschaftet, ist halt ein schlechter Wirtschafter. Und wir wissen auch, dass Aufsichtsratsposten jetzt nicht unbedingt vergeben werden, wenn man wirtschaftlich so clever ist, sondern meistens, weil man die Kontakte entsprechend hat. Das hatte er natürlich als CDU-Mitglied, beziehungsweise sein Adressbuch war sicherlich für einige Firmen sehr interessant. deshalb sitzen solche Leute dann in solchen Gremien. Also Aufsichtsräte sind jetzt nicht unbedingt mit dem operativen Geschäft so vertraut, manchmal aber auch wirklich, also ich kenne auch so den einen oder anderen Aufsichtsrat, es ist teilweise erschreckend, wenn man sieht, mit was für einem Grundwissen die über das Unternehmen dann da sitzen, was sie eigentlich beaufsichtigen sollen. Das ist schon wirklich, ja, teilweise gefährlich für so ein Unternehmen. Aber wie gesagt, er hat halt viel in solchen Gremien gesessen, war auch als Anwalt tätig. Muss man jetzt auch sagen, ist das jetzt in der Wirtschaft sein oder ist das nicht einfach nur Anwalt sein? Die Aufträge, die er da hatte, die waren schon teilweise etwas dubios. Ich erinnere mich an einen Fall, wo er anwaltlich die Ruhrkohle AG vertreten hat. Und die hat dann vorgesprochen vor der NRW-Landesgruppe im Bundestag. Und da war er zugleich auch Mitglied dieser NRW-Landesgruppe. Also er war Anwalt und, ne, das ist natürlich schon irgendwie so ein, ja, mindestens ein Geschmäckle, wenn nicht gar ein Interessenskonflikt. Hat auch der Verfassungsrechtler von Arnim erzählt und ihn entsprechend dafür kritisiert in Merz. Aber gut, ne, das juckt die ja alle mal nicht. Dann gab es auch einen schönen Fall, da saß er im Aufsichtsrat einer Bank und gleichzeitig hat er die Firma oder den Fonds beraten, der Banken retten sollte. Also sprich auch irgendwie sehr dubios, dass du gleichzeitig in so zwei verschiedenen und diametral unterschiedlichen Gremien sitzen kannst, beziehungsweise die eine berätst. Alles in allem also denkbar ungünstig für jemanden, der jetzt glaubt, er sei mit weißer Weste da auf dem Weg ins Kanzleramt. Besonders hervorzuheben ist in dem Zusammenhang auch sein sehr dubioses Engagement im sogenannten Wirtschaftsrat der CDU. Das ist eine Organisation, also muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die haben sogar einen Sitz im Parteivorstand, sind aber ein komplett undemokratischer Haufen. Ja, also da geht es nicht darum, in irgendwelchen Wahlen demokratisch da irgendwelche Mitglieder zu entsenden, sondern das ist quasi wie so ein Einfallstor für Unternehmen, die bis in das Parteigremium, Parteivorstand der CDU hindurchdringen können und da dann entsprechend natürlich auch kungeln können. Deshalb glaube ich ja auch immer, die Wirtschaft, in Anführungszeichen, die ja dann immer für die CDU das Wort ergreift, hat nur deshalb so viel Bock auf Wirtschaft und auf die CDU, weil sie natürlich wissen, bei denen kommen wir quasi direkt an die Fleischtöpfe und müssen uns nicht da mit anderen drum streiten, die vielleicht noch NGOs sind oder die plötzlich ganz andere Interessen haben, nämlich die von uns als Bevölkerung. Und das ist das, was quasi die CDU natürlich über Jahre perfektioniert hat. Hinzu kommt natürlich auch, dass sie an vielen Stellen sich auch, sag ich mal so, Vorfeldorganisationen gegründet hat. Ich erinnere nur an die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, ein sehr, sehr dubioser Laden. Der aktuelle Geschäftsführer ist da unter anderem auch Best Buddy von Carsten Lindemann. Wenn ihr den mal so beobachtet, wie der so auch sich äußert, also absolut rechtsradikal, kann man sagen. Und dann gibt es aber auch, wie gesagt, sowas wie die Mittelstandsunion, ja, mit einer sogenannten Gita Könemann. Ich glaube, die ist sogar auch im Bundestag für die CDU, also sprich auch sehr, sehr, ja, quasi ein Sprachrohr für die CDU, aber dann immer über diese Schiene, dass man ja vermeintlich so eine Vereinigung ist, genauso auch die Familienunternehmer. Das ist auch so ein ganz dubioses Ding, klingt so, als wäre das irgendwie ein Lobbyverband für jeden Bäckerladen um die Ecke oder jeden kleinen Krauter. Stattdessen ist es aber ein maximal profitorientierter Lobbyverband für ganz große Familienunternehmen. Und all diese sind natürlich Stichwortgeber und sind natürlich auch immer die dann sagen, wir sprechen für die Wirtschaft und deshalb sprechen wir uns natürlich für die CDU aus. Aber dahinter steckt eben, sag ich mal, mindestens zweimal 16 Jahre ein perfides, aufgebautes Netzwerk an Lobbyverbänden.
Das wollte ich gerade auch noch sagen. Die hatten einfach viel mehr Zeit als alle anderen Parteien, um sich eben entsprechende Strukturen aufzubauen. Und man muss auch sagen, es spricht sich ja gar nicht die ganze Wirtschaft für Merz aus. Das sind halt einfach nur welche, die sehr, sehr laut schreien, die vielleicht in diesen Verbänden drin sind und auch schon über Jahre extrem gut Kontakte zur Presse gepflegt haben. Darf man auch nie unterschätzen. Wie kommen die Journalisten eigentlich an diese Stories dran? Kriegen sie natürlich teilweise einfach zugeschustert. Und gerade was beim Thema Atomkraft zum Beispiel, haben die Betreiber von Atomkraftwerken jetzt schon mehrfach gesagt, nee, wir schalten das nicht wieder ein. Das bringt nichts. Erstmal ist es unheimlich umständlich und es rentiert sich halt noch nicht mal. Also auch finanziell macht das einfach gar keinen Sinn. Und wer jetzt schon wieder aus dem Hut zaubert, ja, aber die CO2-Bilanz, überlegt euch mal, was einen Dreck diese Atomkraftwerke machen. Und dann guckt mal genau, müssen die eigentlich sein, damit wir unseren Energiebedarf decken können? Nein. Also nur, wenn wir jetzt alle, wie Friedrich Merz sagen, Windkrafträder unheimlich hässlich sind in der Landschaft, hat er ja gesagt. Deswegen müssen wir sie abbauen. Also deswegen, das ist alles ein totaler ideologischer Quatsch, der da gerade verkauft wird.
Genau, und es wird natürlich weiter gehetzt, es wird natürlich auch gegen Habeck gehetzt, der angeblich schlechteste Wirtschaftsminister, den wir je hatten. Dazu muss man wissen, das stimmt auch nicht, denn zum Beispiel ein Karl Theodor zu Guttenberg, die Älteren werden sich noch erinnern, der mit diesen zurückgegelten Haaren inzwischen ja sehr geläutert und will ja auch nicht in die Politik zurück und lalala.
Der hat übrigens einen Podcast mit, ich meine,
Gregor Gysi.
Gregor Gysi, genau. Die mögen sich ja inzwischen sehr gerne.
Ja, ja, das aber auch nur, weil Gregor Gysi damals, so wie ich das gehört habe, ja ein bisschen Mitleid mit ihm hatte, als er damals so gehatet wurde und aus dem Amt gejagt wurde, quasi aufgrund seiner Doktorarbeit und Co. Und so haben die sich irgendwie kennengelernt und auch dann irgendwie wohl schätzen gelernt. Ich finde das offen gesagt immer so ein bisschen, naja, wenn man den beiden dann so zuhört in dem Podcast. Also das ist so erwartungsgemäß, was da so an Konflikten kommt zwischen einem, der ultra links vermeintlich ist und der andere, der ist irgendwie ultra rechts und adelig und was weiß ich nicht. Also es ist alles so ein bisschen, naja gut, aber jeder hat so sein Publikum, alles gut, alles richtig. Unter Karl Theodor zu Guttenberg, als der Wirtschaftsminister war, hatten wir einen deutlichen Wirtschaftsschwund, nämlich von -5,5%. Den zweitgrößten Wirtschaftsschwund der letzten Jahre hatten wir unter Peter Altmaier, CDU, mit -4,1%. Und dazu nur mal im Vergleich haben wir aktuell, ja, wenn es denn mal im Quartal wieder schrumpft, von vielleicht 0,2%. Im letzten Monat hatten wir sogar ein kleines Plus von 0,2%. Also verglichen mit den anderen, mit diesen sogenannten, ach so, wirtschaftsgenialen CDU-Wirtschaftsministern, ist das, was sie aktuell haben, absolut top, weil die haben total versagt.
Und dazu muss man auch sagen, Habeck hat dafür gesorgt, dass wir eben nicht mehr so stark abhängig sind von russischem Gas. Und er hat eine ganz andere Spielwiese zur Verfügung gestellt bekommen. Also überleg mal, was alles passiert ist, kurz nachdem er das Amt angetreten hat, allein der Ukraine-Konflikt.
Absolut, absolut. Die CDU hatte halt, weil sie so lange an der Macht war, an vielen Stellen auch einfach Glück. Also wenn du zum Beispiel sowas wie eine Wiedervereinigung hast in deiner Zeit und auf einmal 17 Millionen mehr Kunden, die erstmal nachholen müssen, was sie alles so kaufen wollen, wollen alle plötzlich ein Auto und so weiter und so fort. Also das ist ja ein riesen Konjunkturprogramm, dass da natürlich dann auch erstmal die Auftragsbücher voll sind. Also denn wir erinnern uns ja, eigentlich war Helmut Kohl, als da so die Wende war, auch schon eigentlich abgehalftert und auch nicht mehr wirklich, man sagt ja auch schon, die nächste Wahl könnte er verlieren. Dann kam halt die Wiedervereinigung und so wurde ihm das auch noch zugesprochen, was ja totaler Quatsch ist, weil er war maximal Nutznießer einer Entscheidung, die durch die Alliierten passiert ist. Aber zumindest hat man gedacht, er bringt das alles hier, ne, die blühenden Landschaften, was er ja auch nicht gebracht hat, Stichwort Wirtschaftskompetenz. Oder erinnern wir uns an Gerhard Schröder, der ja auch in seiner Zeit als Sozialdemokrat die Hartz-IV-Reform eingeführt hat. Hätte ein CDU-Leiter, also das habe ich immer damals schon gesagt, hätte ein CDUler das eingeführt, es wäre Bürgerkrieg gewesen. Aber ein Sozialdemokrat, da hat man irgendwie gesagt, was, kann doch nicht sein und so weiter. Jedenfalls hat er das eingeführt, hat sich dafür dann unter anderem auch abwählen lassen. Und so konnte natürlich Frau Merkel in den ersten Jahren wunderbar von seinen Arbeitsmarktreformen profitieren, hat selbst dann aber wenig bis gar nichts mehr umgesetzt. Also sprich dieser Stillstand, den wir dann erlebt haben, den jetzt auch die Ampel übernommen hat, der ist ja eben aus dieser Zeit. Ja, und alles in allem kann man sagen, Wirtschaftskompetenz, ich zweifle sehr daran. Ich weiß nur, dass die Menschen eher Leuten vertrauen, die, sag ich mal, in einem schicken Anzug da sind. Deshalb ist ja zum Beispiel auch so ein Henrik Wüst in meinen Augen immer noch im Rennen. Ich persönlich weiß, was er so in NRW alles tut, beziehungsweise nicht tut. Deshalb kann ich es nicht verstehen, dass er so beliebt ist. Aber ich weiß, dass ihm Anzüge ganz gut stehen. Und ich glaube auch, das ist für viele schon mal ein Argument. Im Gegensatz zu einem zum Beispiel Robert Habeck, der einfach sein Hemd hochkrempelt.
Und in Wanderschuhen auch teilweise unterwegs ist. Ne? Hemd hochkrempeln bei Robert Habeck.
Da wird Frau Müller ganz anders.
Nein, oh mein Gott, nein. Aber TikTok ist zusammengebrochen darüber. Auch wieder Stichwort Frauen, die lieber Robert Habeck wählen. Fanden ja ganz viele ganz toll, welches Profilbild der bei Instagram hat, wo man ja noch nicht mal sein Gesicht sieht, sondern einfach nur, wie er sich die Ärmel hochkrempelt. Mhm. Naja, da wollte ich ja gar nichts zu sagen gerade. Eigentlich wollte ich zu dem Thema, die Leute mögen lieber Leute in Anzügen. Ich glaube einfach dadurch, dass wir so viel CDU hatten und so viel sehr konservativ aussehende Politik bei uns im Land, ne, die ja woanders auch teilweise schon mal sehr anders aussieht, wie in Neuseeland, wo auf einmal der Hacker getanzt wird oder so. Also bei uns ist es ja undenkbar. Ich glaube, man ist so daran gewöhnt einfach, dass man so diesen konservativen CDUler da stehen sieht, dass wir jetzt, wo wir multiple Krisen haben, alles fühlt sich extrem unsicher an und sowieso und mit Klima, aber auch mit dem Krieg und mit allen möglichen, dass man vielleicht einfach auch unbewusst sich dann wieder diesen langweiligen Menschen vor der Kamera herbeisehnt, der dann vielleicht die Ruhe wieder da reinbringt und die Langeweile. Das ist aber mit das Problem, warum die ganzen anderen Probleme immer schlimmer werden.
Wenn man es mal auf Menschen zuspitzt, nämlich auf Merz und auf der anderen Seite Scholz, es sind ja zwei verschiedene Wirtschaftsmodelle im Rennen. Das eine, Scholz, ne, eher sozialstaatlich, eher auch mit Subventionen arbeitend, die aber auch so einführen, dass sie entsprechend wirklich die Konjunktur ankurbeln, also nicht einfach nur Geld raus verschwenden, was ja immer vorgeworfen wird, ne, eher Linkeren. Und der andere, Merz, will quasi den Turbokapitalismus zurück, also neoliberal. Er will, dass der Markt alles regelt. Das ist ja in der Theorie auch spannend, ne? Wenn so ein Markt dann alles regelt und ich meine, in der Theorie klappt das ja auch, ne? Also die Kräfte, die dann da sind, Angebot, Nachfrage und so weiter und so fort. Der Nachteil ist aber, du kannst nicht einfach von jetzt auf gleich wieder in so ein Extrem rennen, weil die Strukturen sind halt eben nicht fair und nicht gleich. Deshalb brauche ich in meinen Augen einfach diese soziale Komponente, denn du kannst nicht mal eben sagen, von heute auf morgen gilt jetzt der freie Markt, weil wir sind nicht alle frei in diesem Markt. Das liegt schon daran, dass viele gar nicht wissen, was in dem Markt alles möglich ist. Also der Wissensunterschied ist ein Problem. Dann die Chancengerechtigkeit ist nicht da. Privilegien haben wir an vielen Stellen, die andere nicht haben und so weiter und so fort. Also der freie Markt wird nur noch mehr etwas verschlimmern, was wir jetzt schon als schlimm empfinden.
Ja, ich glaube, man denkt immer, wenn dann ganz viele Leute von unten weiter nach oben kommen, dass die einem was wegnehmen. Und es stimmt halt einfach nicht. Wir haben eine extreme Reich-Arm-Schere in Deutschland. In den USA ist es ein bisschen heftiger noch, aber trotzdem ist die hier auch schon enorm. Und das heißt einfach nur, dass wir ganz oben bei Milliardären, und wir alle werden niemals Milliardäre werden, also bin ich mir sehr sicher. Also vielleicht ja, wir klar, schon, klar. Aber nein, das garantiert nicht. Und deswegen da einfach ein bisschen was wegnehmen, was denen noch nicht mal wehtut. Und ein bisschen was nach unten verteilen. Was wäre daran so schlimm? Jeder von uns kann viel wahrscheinlicher irgendwann auf Bürgergeld angewiesen sein, als dass wir Milliardäre werden. Und deswegen ist das ja auch immer so auffällig, dass Merz gegen Bürgergeldempfänger hetzt, zusammen mit seinem Linnemann, mit jede Menge Fake News übrigens. Und wenn Merz eben an die Macht kommt, dann können wir auch die Mietpreisbremse total vergessen.
Dass sie vor allen Dingen ziemlich kopflos hetzen, kann man wirklich an der Bürgergelddebatte sehen. Am Anfang waren sie ja komplett gegen alle, die Bürgergeld beziehen. Dann gab es immer viele, die das versucht haben aufzudröseln, unter anderem auch ich. Ich habe das ja mal in so einem relativ viral gegangenen Video auch getan, habe dann diese 5 Bezugsgruppen genannt und so weiter. Und irgendwann merkte man, also die Gegenseite, CDU und so weiter, haben dann tatsächlich auch gesagt, okay, dann beziehen wir uns nur noch auf die aktiven Verweigerer, und dann kamen wir irgendwie nachher nur noch auf 16.000, die das in Deutschland sind. Und zwar auch manchmal nur, weil sie einfach dann ihre Adresse nicht rechtzeitig durchgegeben haben und dann irgendwie, was weiß ich, gewisse Dinge nicht, zum Beispiel Stellenangebote nicht rechtzeitig bekommen haben und so weiter und so fort. Also ich will damit sagen, daran sah man, wie perfide diese Debatte, also in der Debatte ging es nicht wirklich um Inhalte oder um eine Verbesserung, sondern es ging rein um eine Hetze, um ein Aufhetzen des öffentlichen Diskurses, wie das natürlich auch gut ist. Ne? Dann hast du entsprechend Publicity, dann bist du in der PR und bist in den Zeitungen. Aber es geht eben nicht um das Land. Ne? Und das haben wir schon an vielen Stellen erlebt mit Herrn Merz, der ja sich selbst in erster Linie sieht, dann vielleicht ein bisschen seine Partei und irgendwann am Schluss irgendwo das Land. Und das macht mir so Sorgen, dass so ein Mensch dann an die Fleischtöpfe und ans Steuer darf. Sein Weltbild, sein Frauenbild, sein Finanzbild, all das ist das, was wir eigentlich im letzten Jahrhundert zurückgelassen haben. Allein dieser Gedanke, dass wenn es denen da oben gut geht, dass es dann automatisch uns allen auch gut geht, ist ja völliger Quatsch. Ist ja auch 1000 Mal schon widerlegt worden. Das ist ja so ein bisschen dieses Bild von einer Pyramide, wo dann im Prinzip oben Sekt draufgekippt wird. Also mit so Gläsern kennt man ja vielleicht, ne? So gerade zu Silvester gibt es ja immer diese Aufbauten. Und dann kippst du oben Sekt rein, und wenn das obere Glas voll ist, dann schwappt das auf die anderen Gläser über. Das ist ja Quatsch, weil dieses Glas ist einfach über die Jahre, das oberste, sehr, sehr dick geworden, sehr, sehr bauchig. Es hat noch Anbauten bekommen.
Passend zur CDU.
Genau, ja, passend zur CDU. Die haben sich halt so viel da oben eingepackt, dass kaum noch was rüber schwappte. Und deshalb, es ist ja auch wirtschaftswissenschaftlich absolut widerlegt, dass dieser sogenannte Trickle-Down-Effekt tatsächlich real passiert. Dazu gibt es einfach viel zu viele Steuerschlupfmodelle und so weiter und so fort. Und wenn ich mir alleine überlege, dass wir in Deutschland, wir könnten eine Vermögensteuer einführen. Und wenn wir die wirklich einführen würden, wie zum Beispiel es Großbritannien, Frankreich oder die USA tun, dann würden wir auf einen Schlag 80 bis 120 Milliarden Euro einnehmen. Man muss sich vor Augen führen, wir haben ungefähr gerade einen Haushalt von 450, 460 Milliarden. Wir hätten also mal eben ein Viertel mehr. Jetzt gibt es wieder Leute, die sagen, ja, aber wir nehmen doch schon so viel ein. Das ist doch nicht das Problem. Einnahmen, sondern die Ausgaben sind das Problem. Nein, ist es nicht, weil die Sozialpolitik, die vor allen Dingen immer wieder angeprangert wird, die hat unter anderem damit zu tun, dass wir immer Renten finanzieren müssen. Wir haben ein großes Rentenproblem, weil wir aber auch immer älter werden. Das war absehbar. Das haben sich alle Parteien und alle Regierungen davor sehr gut bedient aus diesen Rententöpfen. Und das bricht uns jetzt gerade zusammen. Deshalb wird auch die nächste Generation an Politikern große Probleme damit haben, wie sie das managen kann, weil das Thema ist einfach ein Erbe, was wir jetzt tragen müssen. Und das werden wir vor allen Dingen auch nicht durch neoliberale, marktradikale Dinge lösen können.
Ja. Und wenn man die Lösung der Schuldenbremse fordert, damit sagt man ja nicht gleichzeitig, dass alle anderen Ausgaben perfekt laufen oder dass es nirgendwo ein Strukturproblem gibt. Das kann man gerne auch angehen. Also das ist halt echt totaler Quatsch. Das ist einfach die ganze Zeit nach unten treten und ja, vielleicht noch ein paar abschließende Worte. Ich würde mir ja teilweise sogar wünschen, dass wir noch mehr Totalverweigerer in Deutschland hätten. Weil jemand hat auch mal ausgerechnet, also wie viele Leute Bürgergeld für wie viele Jahre beziehen könnten an der Summe von Jens Spahn, was er davor verschleudert hat in seiner Regierungszeit. Wenn Jens Spahn ein Totalverweigerer wäre, es wäre großartig, hätten wir sehr viele Milliarden gespart.
Also für mich ist Jens Spahn ein Totalverweigerer, weil er hat die Arbeit verweigert, die er eigentlich tun sollte.
Aber das Geld nicht, genau, kann man jetzt auch mal sagen.
Genau, hier. So. Und es gibt ja auch Totalverweigerer, nämlich die, die quasi Privatiers sind. Ich glaube, 1 Million sind das inzwischen in Deutschland. Das sind also Leute, die gar nicht mehr arbeiten gehen, sondern die anderen arbeiten lassen oder das Geld für sich arbeiten lassen. Auch so ein Quatsch, als würde Geld irgendwie arbeiten, als würde das irgendwie sich ins Schließfach legen bei der Bank und irgendwie Kinder machen. Das stimmt nicht, es müssen andere dafür arbeiten. Und da ist doch was in die Schieflage geraten. Wenn wir 1 Million Menschen haben, die nicht mehr arbeiten müssen, weil sie vermeintlich ja so viel haben, Stichwort Generation Erben, die ja auch nicht arbeitet. Also dieses ganze Konglomerat an Nutznießern eines Systems, wie wir es aktuell haben, das müssten wir mal lichten.
Wer zündelt denn da? Offen weiß ich auch nicht, wer das ist.
Also jetzt kommt ein Thema, ich bin mir sicher, dass wir auch das schon mal im Podcast erwähnt haben. Jetzt wieder Stichwort Leute, die uns schreiben, dass wir irgendwas vor einem Jahr gesagt haben, was jetzt so eingetroffen ist. Also mir ist schon die ganze Ampelregierung über aufgefallen, dass bei ganz vielen journalistischen Ergüssen, also bei ganz vielen Fragen, die dann da in den Zeitungen landen oder auch in Online-Magazinen oder sonst wo, dass das immer noch so gang und gäbe war, irgendeinen CDU-Politiker als erstes zu befragen. Also auch wenn man mehrere Parteien befragt, es war immer irgendein CDU-Politiker auf dem ersten Slide sozusagen bei Instagram und danach die anderen. Als wäre die CDU nicht in der Opposition, sondern immer noch Regierungspartei. Und da habe ich mir auch mal gefragt, also das macht ja auch was mit den Leuten, wenn die das so wahrnehmen, dass die CDU immer noch am meisten sagt, dann kommt ja auch so unbewusst so rüber, als wären das Macher, die halt wirklich mal die Sachen ansprechen. Zumal ja viele Leute Artikel auch nicht bis zum Ende lesen. Die Wahrscheinlichkeit, dass du da dem CDUler zuhörst sozusagen, ist ja dann viel höher auch nochmal. Ja, und das Gleiche hast du ja jetzt auch beobachtet, kurz vor der Wahl jetzt. Man kann ja jetzt auch schon sagen, kurz vor der Wahl, ne, dass sie ja schon im Februar stattfindet. Ja, weil halt schon wieder ständig über die CDU berichtet wird, als wäre Merz längst Kanzler.
Das ist es. Also diese selbsterfüllende Prophezeiung, die quasi jetzt gerade schon so durch den Blätterwald rauscht, das finde ich schon irgendwie ein bisschen beängstigend, auch demokratisch beängstigend, weil das klingt ja so ein bisschen so, ja, wofür gehen wir denn jetzt noch zur Wahl, ne, wenn doch im Prinzip schon alles feststeht. Ein Herr Söder versucht es natürlich, das ist natürlich auch ein taktischer Move, er hat natürlich jetzt schon entsprechend die Ministerien aufgeteilt und das sind alles so psychologische Tricks, so Spielchen, um im Prinzip den Leuten zu sagen, ach, geht doch gar nicht mehr zur Wahl, es ist doch alles jetzt schon geregelt. Und wir kümmern uns auch drum, war ja auch schon die große Aussage, ne? In 100 Tagen geht es Deutschland wieder gut und so weiter und so fort. Also das sind wirklich manipulative Tricks as fuck. Und ich glaube, da müssen wir dringend rein, auch wir als Zivilgesellschaft, weil wenn das so wäre, dann sind wir wirklich in der Diktatur. Weil dann können wir im Prinzip auch sagen, ja gut, ist ja egal, wem wir wählen, weil wenn die das übernehmen, dann ist das ja gut und dann sind die jetzt auch ja 16 Jahre oder noch länger an der Macht und dann also das darf nicht sein. Und deshalb halte ich die Wahl für überhaupt noch nicht entschieden, hatten wir ja auch schon gesagt. Und finde aber trotzdem immer wieder erschreckend, wie teilweise mit vorauseilendem Gehorsam zum Beispiel eine Karin Mioska, also dieses Format halte ich im Übrigen für total absetzungswürdig, ja, dieses ganze Setting, dann diese wirklich strunznaiven Fragen teilweise von der.
Ja, nicht nur die Fragen, sondern dass sie die Fake News, die auch ein Herr Merz zum Beispiel, genau, da raushaut, einfach stehen lässt, weil sie, ich weiß nicht, ob sie keine Ahnung davon hat oder ob sie es bewusst stehen lässt, beides wäre katastrophal.
Eben, weil bewusst stehen lassen würde sie sehr anrüchig machen, und wenn sie keine Ahnung hat, dann muss sie da ausgetauscht werden, weil wenn der sowas sagt wie unsere Sozialausgaben bzw. unser Bürgergeld entspricht den Ausgaben der Bundeswehr oder was er da neulich gesagt hat, was totaler Quatsch ist, ja, die Bundeswehr wird immer noch doppelt so viel finanziert wie das andere, dann muss sie dazwischen gehen. Dann sind das auch nicht irgendwelche Spezialwissensthemen, sondern dann sind das Facts, wo man weiß, das wird kommen, das Thema Bürgergeld und das Thema Finanzen. Und oder wenn sie auch nur einen Knopf im Ohr hat, der ihr sagt, hör mal, da war gerade ein Fake.
Ja, da wurde sie ja auch für beide März-Interviews, die da bisher stattgefunden haben, wurde sie ja auch stark kritisiert. Das eine Mal.
Zurecht.
Ja, absolut. Auch von mir. Das eine Mal war ja irgendwie die erste Hälfte der Show, war sie mit Merz alleine. Und das war auch so, wie sie geredet mit einem netten Onkel und er darf sich wie ein netter Onkel präsentieren. Und danach wurden ja andere Leute dazugeholt, also unter anderem auch eine Journalistin und so. Und die haben dann Merz doch ein bisschen mehr zerpflückt. Das fand ich sehr gut. Jetzt beim zweiten Interview hat sie das ja komplett alleine gemacht.
Genau.
Und da ist wirklich überhaupt nichts mehr passiert. Dann war ja jetzt Habeck zu Gast und da ist sie jetzt auch schon mehrfach kritisiert worden, weil sie da wiederum zwischendurch süffisant in die Kamera dann gegrinst hat, wo man sich dann auch denkt, wie parteiisch kann man eigentlich sein? Also es ist so eine Zuschauerbeeinflussung. Und jetzt vor einer Woche hat sie ein Bild-Interview gegeben, wo sie unter anderem gesagt hat, dass Baerbock eine emotionale Frau sei. Das kommt aus ihr raus, was ich auch schon übel finde. Also allein hier Thema Frau und emotional wieder mal in Zusammenhang zu bringen. Also Zitat, schwierig, wenn du gleichzeitig sagst, ich will eine feministische Politik machen und inszeniere mich aber als Mutter. Entschuldigung, seit wann widerspricht denn Feminismus dem Muttersein? Überhaupt nicht. Das überhaupt da reinzubringen, ich frage mich, von welchem Stern mir Oskar ist und warum die jetzt zur Moderatorin gemacht hat. Also welche Kompetenz hat die eigentlich? Weil Einordnung ist das wirklich nicht mehr. Das ist absolut tendenziös und absolut konservativ.
Ja, sie ist einfach diesem Format überhaupt nicht gewachsen. Das muss man ganz klar sagen. Also sie hat sich auch überhaupt nicht unter Kontrolle in den Fragen, auch in ihrer Gesichtsmimik und so weiter. Ich kann ihr nur empfehlen, ich habe auch immer so den Eindruck, sie fühlt sich irgendwie auch nicht wohl. Also sie ist immer so sehr bemüht, irgendwas zu spielen, aber man merkt immer, es ist eigentlich nicht das, was sie eigentlich gerade tun will. Ich kann ihr wirklich nur empfehlen, sie soll da weggehen. Das ist wirklich, also die macht bestimmt wieder andere Jobs, die dann mehr zu ihr passen. Aber das Format ist wirklich eine Shitshow.
Ja, ich habe am Anfang halt auch gedacht, na, ist ja ein wahnsinniger Druck, der auf ihr lastet. Ne? Jetzt ihre Vorgängerin, die da so erfolgreich war, da jetzt irgendwie, ne, dass sie da jetzt auch so erfolgreich ist. Aber ich muss wirklich sagen, jetzt inzwischen nach diesen vielen Aussagen und Versäumnissen, ich bin einfach nur maßlos enttäuscht und alarmiert auch.
Brandgefährlich.
Was hat das für einen Effekt, dass wir uns jetzt die ganze Zeit mega auf Herrn Merz einschießen und die CDU so ein bisschen die Schlagzeilen dominiert? Witzigerweise, dass die AfD nicht mehr aus dem Quark kommt und nicht mehr es in die Schlagzeilen schafft.
Sie hat aktuell nicht so leicht, Aufmerksamkeit zu erzielen, denn ja, Herr Merz ist natürlich in aller Munde. In der Hinsicht kann man ihm fast dankbar sein, dass er das so macht, aber auch wieder nicht, weil das, was jetzt gerade die AfD in Bayern gemacht hat, ist quasi CDU.
Ja, die AfD in Bayern wollte eigentlich nur über innenpolitische Bayern-Themen jetzt sprechen auf ihrem Parteitag, hat allerdings kurzerhand die Remigrationspläne, über die wir uns ja vor fast genau einem Jahr sehr, sehr aufgeregt haben, zu Recht aufgeregt haben, einfach nochmal bestätigt. Und auch bestätigt, dass sie nicht nur in Anführungszeichen die ganzen Ausländer hier abschieben möchte, sondern eben auch die deutsche Staatsbürgerschaft schon haben, aber sich nach AfD-Ansichten nicht genug integriert haben, denen soll auch die deutsche Staatsbürgerschaft wieder entzogen werden. Also von wegen, ihr seid alle sicher, sobald ihr die deutsche Staatsbürgerschaft habt, sondern die wollen halt eben auch an unsere Nachbarn, unsere Freunde ran und einen arischen Staat errichten.
Und ich frage mich, was muss eigentlich noch passieren, dass wir jetzt mal wieder auf die Straßen gehen? By the way, man hätte es im Sommer übrigens wesentlich wärmer gehabt, auf die Straßen zu gehen. Jetzt ist bald wieder Winter. Aber vielleicht schaffen wir es ja nochmal. Denn jetzt passiert genau das, wie du ja sagst, ne, was damals im Hinterzimmerchen in einer Potsdamer Villa besprochen wurde, wo ja auch viele gegen vorgegangen sind, nach dem Motto, das haben die gar nicht so gesagt und so weiter und so fort. Und jetzt wird es umgesetzt. Ja, jetzt kommt es in sogenannte Parteitagsbeschlüsse. Das muss man sich mal reinziehen. Und im Prinzip ist ja das, was sie da beschreiben, nämlich, dass sie unter anderem auch integrierte Deutsche eventuell dann wieder ausweisen wollen, ist ja nichts anderes als das, was die CDU und die CSU immer sagen, wenn sie über diese Doppelpassnummer reden. Also wer dann doppelte Staatsbürgerschaft hat, muss sich dann irgendwann entscheiden und ansonsten wird er entsprechend ausgewiesen.
Bei diesem Remigrationstreffen vor einem Jahr waren auch schon CDU-Politiker zugegen. Dann hat ja nach den Landtagswahlen in Sachsen unter anderem der Kretschmer selbst gesagt, wir müssen auch mit der AfD reden, hat selbst mit denen auch geredet, hat sich getroffen. In Thüringen gab es einige CDU-Politiker im Landtag, die gesagt haben, wir sollten auch Koalitionsgespräche mit der AfD führen. Also ja, was muss eigentlich noch sein, dass langsam ein Herr Merz mal wieder irgendwas dagegen sagt? Ne, was heißt mal wieder? Sagt er ja nicht, weil die Brandmauer hat es ja nie gegeben. Nach seiner eigenen Aussage wurde ihm ja nur aufgedrückt. Also das ist einfach der Wahnsinn, wenn wir jetzt CDU wählen mit einem Herrn Spahn, der Trump feiert und mit ganz vielen anderen CDUlern, die eben republikanische Hardliner als Freunde haben. Ja, also mir fehlen auch die Worte, merkt man vielleicht. Es ist eigentlich schon wieder 11:55, aber keiner kriegt's mit.
Und das ist ja dieser Abnutzungseffekt, auf den die spekulieren. Also dass im Prinzip irgendwann Dinge, die am Anfang noch für großes Aufsehen sorgen, dann irgendwann selbstverständlich werden. Deshalb ist es ja auch inzwischen keine Nummer mehr, wenn jetzt CDU zum Beispiel auf EU-Ebene mit Rechtsextremen dann abstimmt oder wie jetzt in Thüringen auch sie dann entsprechend auf die AfD zugehen wollten in einigen Punkten und dann die SPD es zum Glück verhindert hat. Das ist jetzt so ein Abnutzungskampf, der da gerade stattfindet. Hauptsache, man bleibt dran und irgendwann ist es vielleicht gar nicht mehr so schlimm, genauso wie jetzt auch in Thüringen ja die CDU mit BSW zusammenkommen möchte. Und das ist ja das Lustige, die haben jetzt, so wie ich das verstanden habe, mit SPD und BSW zusammen hat die CDU in Thüringen gerade so viel Stimmen, dass sie aber noch nicht die Mehrheit hat. Also sie braucht dann immer noch mindestens eine Stimme zum Beispiel von den Linken, mit denen sie ja aber nicht koalieren möchte, weil sie hat ja angeblich diesen Unvereinbarkeitsbeschluss mit der Linken, den sie aber auch nur damals hatte, weil damals in der Linken noch das, was heute BSW ist, drin war, nämlich diese kommunistische Plattform. Gegen die hatten sie eigentlich diesen Unvereinbarkeitsbeschluss.
Mit denen sie jetzt koalieren.
Mit denen sie jetzt als BSW koalieren, ganz genau. Also das ist der Irrsinn. Und da musst du dich doch auch fragen, ist das jetzt eigentlich hier ein intellektueller Ausverkauf der CDU? Also wann knallt es bei denen so richtig durch? Weil es ist nicht mehr mit normalen Mitteln zu verstehen, was da gerade abgeht. Ich habe just parallel zu diesem Podcast auch die Nachricht bekommen, dass Herr Spahn und Herr Reichelt heute in Berlin, also Reichelt, der von News, ne, der ehemalige Bildchef.
News?
Genau, ehemalige Bildchef, der jetzt bei dieser Hetzplattform arbeitet.
Die News nicht richtig schreiben kann.
Genau, also NIUS, aber geht da nicht drauf, ihr werdet euch nur ärgern. Jedenfalls die beiden haben sich wohl zum Mittagessen getroffen und wir sind ja auch mal gespannt, was da wieder so ausgekaspert wird, denn auch hinter News steckt ja ein CDU-Milliardär, Gotthard heißt er, der wiederum da auch meint, in Deutschland gäbe es ja zu viel linkes Gesocks in den Medien, wobei ich dann auch mal wieder sage, ja, also es gibt ja diese Studie, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, 40% der Journalisten würden privat die Grünen wählen, keiner davon übrigens die AfD von den Journalisten. Jetzt muss man sich fragen, wie kann das sein? Vielleicht, weil sie einfach gebildeter sind als der Durchschnitt der Bevölkerung, weil sie zum Beispiel ein Studium brauchen, um ihr Volontariat zu machen, weil sie auch jeden Tag informiert sind über all das, was passiert. Man weiß es nicht, aber unabhängig davon, was sie privat wählen, dahinter steckt ja diese Idee, was sie privat wählen, das prägt auch letztendlich ihre Arbeit. Und Journalisten sind schon Profis, also Ausnahmen bestätigen die Regel. Und wenn diese Logik aber gelten würde, die da gerade geltend machen, diese Rechten, dann dürfte ja auch zum Beispiel eine Frau nicht über Prostata schreiben oder ein Journalist, der privat Audi fährt, keinen Beitrag über Mercedes machen, weil er ja das gar nicht kann. So. Und das ist ja Quatsch. Man muss vielmehr sagen, dass gerade in den Medienhäusern die Verleger extremst recht sind. Ja, ich erinnere da nur an zum Beispiel Cicero, ich erinnere an NZZ, an Focus und so weiter. Wir wissen auch, dass die so ein Blatt prägen, zum Beispiel Chefredakteure, auch tendenziell eher im rechten Spektrum angesiedelt sind. Da kann so eine Redaktion noch so links sein. Und wir wissen vor allen Dingen auch, dass es sicherlich ein relativ ausgeglichenes Spektrum an Medien in Deutschland gibt, zum Glück noch. Es gibt zum Beispiel eine Taz als linke oder eher linke Zeitung und es gibt eine FAZ als eher rechtskonservativ. Aber, und das ist ja dann, was in diesen ganzen Darstellungen auch immer so ein bisschen untergeht, die Zeitungen an sich sagen ja noch nichts darüber aus, wie sie vom Impact her ins Volk reinwirken. Also eine Bild mit einer Auflage von immer noch leider 1 Million hat ja einen anderen Impact als eine Taz, die irgendwie, weiß nicht, gerade noch 10, 20, 30.000 hat. Also sprich, wir haben, wenn man das alles mal zusammenrechnet, einen extremen Rechtsruck in den Medien. Ja, und das spürt man jetzt ja halt auch im Wahlkampf.
Ja, und für die, die jetzt sagen, ja, was interessiert die Leute nicht, das hat man in den USA gesehen, genau. Also in den USA waren jetzt weder die Themen Migration noch Thema Frauen oder sonst was wirklich wahlentscheidend, sondern eben die liebe Wirtschaft, wie es immer ist. Aber wenn wir jetzt unsere Wirtschaft angucken und sagen, ja, wie schaffen wir es denn, dass wir alle unseren Wohlstand behalten, dann muss man eigentlich sagen, nur dann, wenn diese Remigrationspläne eben nicht vollzogen werden, weil wir grundsätzlich diese Einwanderung einfach brauchen. Das Problem ist nicht die Zuwanderung. Und ich hasse es, dass das inzwischen einfach so übernommen wurde von rechts. Migration ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass wir es nicht hinkriegen, in Deutschland diese Leute in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Selbst die, die halt wirklich wollen, die müssen teilweise Jahre warten und dann 1000 Nachweise herschaffen. Ich sage nur immer dieses schöne Beispiel von einer Frau, die ihre mittlere Reife vorweisen sollte, aber leider nur ihr Abiturzeugnis dabei hatte. Und dann wurde gesagt, ja, nee, schade, dann nicht. Also das sind alles so Sachen, da müsste man mal rangehen und dann sieht es auch ganz anders aus. Also wenn wir unsere Wirtschaft stärken wollen, dann nicht AfD und nicht CDU wählen. Wir wollten ja eigentlich immer mal wieder den Lindner der Woche bringen und jetzt haben wir in den letzten Wochen gar nicht so regelmäßig unsere Folgen hier veröffentlicht. Wir hätten eigentlich jeden Tag Lindner des Tages bringen können. Also ich sag nur mal, nicht der Lindner der Woche, den ich jetzt bringen wollte, aber auch ein sehr guter Kandidat wäre er gewesen. Ich befinde mich in einer Lage.
Er befindet sich in einer Lage, da war ja auch da seine PK kurz nachdem er rausgeflogen ist aus der Ampel und er dann so im Prinzip so, ja, also fast zitternd, fast ein bisschen ergriffen von sich selbst und dann sagt er, er befindet sich in einer Lage. Ja, was in einer Lage? Ja.
In dieser Lage befand er sich, weil Scholz ihm ja zuvor gekommen war, was den Rausschmiss anging und dass Scholz halt anwesend war und nicht im Ausland, wie eigentlich die FDP das geplant hat bei ihrem D-Day-Plan, immer noch unfassbar übrigens, dass sie das so genannt haben, wie kleine Schuljungs. Ja, Lindner der Woche ist für mich allerdings diesmal, dass Lindner jetzt, ich meine, die Umfragewerte sind scheiße, er schafft es auch kaum noch in die Schlagzeilen jetzt hoch, jetzt ist er auch nicht mehr in der Regierung, sieht sich aber weiterhin als Finanzminister und jetzt behauptet er doch, die SPD würde die FDP zerstören wollen.
Ja, dazu muss man ganz viel, glaube ich, geraucht haben, um das zu verstehen, also und nicht nur Tabak, sondern andere Dinge. Ich kann es mir nur so erklären, dass er jetzt wirklich merkt, was für eine Scheiße er da angerichtet hat. Und vor allen Dingen, also wenn man jetzt mal rein vom Lager her denkt, die jetzt so richtig an der Wählerschaft der FDP nagen, das sind die von der CDU, speziell Merz. Der hat, sag ich mal, sehr viele Überschneidungen in der Wählerstammklientelschaft von Lindner. Also die werden jetzt natürlich versuchen, da viel abzugrasen. Und mit den Aussichten, die ja bislang so eine FDP hat, also sprich, sie kommt nicht in den Bundestag, denkt sich vielleicht jeder, der die FDP wählen würde, naja, bevor meine Stimme jetzt ganz weggeschmissen wird, dann mache ich es lieber mit dem Herrn Merz, der ja ähnlich ist wie Lindner. Und dann habe ich wenigstens meine Stimme bei den Siegern in Anführungszeichen abgegeben. Das sind ja auch solche psychologischen Dinge, die da manchmal eine Rolle spielen. Aber in der Tat spannend, dass der die FDP zerstört hat, nämlich Lindner, jetzt anderen die Schuld in die Schuhe schiebt.
Ja, und ich sage ja, das ist ja das Spannende, dass der Scholz leider im Lande war und sofort eine eigene Pressekonferenz abhalten konnte, wo er dann gesagt hat, Lindner ist Mist, so jetzt meine Zusammenfassung der Rede. Und Lindner einfach dieses Narrativ aus der Hand genommen wurde, was jetzt den Austritt der FDP aus der Regierung angeht. Und jetzt strampelt er sich einfach ab, um wieder das Narrativ über seine Geschichte zurückzuerhalten. Und das kriegt er einfach nicht mehr hin. Also der Zug ist abgefahren. Jetzt sollte er sich was Neues überlegen. Oder die FDP, habe ich ja, glaube ich, vor ein paar Wochen hier schon mal empfohlen, sich endlich einen neuen Parteichef suchen, um wieder durchstarten zu können. Und den Kurs vielleicht kurz mal überdenken.
Kurs überdenken, richtige Sache, sollten viele in diesen Tagen in dieser Hinsicht wünschen. wünsche ich besinnliche Tage. Es geht jetzt ja los nach Toten Sonntag. Jetzt hier in Hamburg sind auch entsprechend die Lichter an. Viel Zeit, um in sich zu kehren und vielleicht sogar für einen Herrn Lindner.
Zündholz, der überschätzte Podcast. Titel gesprochen von Dr. Alexander Rissel. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin.